Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Seymour Stein hat Madonna, die Ramones, The Cure und zig andere Bands entdeckt. Nach langer Krankheit ist er in Los Angeles gestorben. Wir erinnern an den Musikmanager mit dem untrüglichen Gespür für Karrieren und stellen danach einen britischen Kunstkurator vor, der ab jetzt die Geschichte des Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien weiterschreibt. Die nigerianische Künstlergruppe The Critics Company dreht Kurzfilme, die inzwischen auch Hollywood-Produzenten auffallen. Wir berichten von der ersten musealen Ausstellung der Gruppe in Frankfurt und starten heute unsere kleine Reihe der verborgenen Kulturberufe mit einem Theaterarzt, der immer in der 12. Reihe sitzt. Den besten Ruf genießt die Musikindustrie nicht gerade. Bands fühlen sich schnell von ihr ausgebeutet, das Publikum auch. Es gibt auf jeden Fall wenige Persönlichkeiten aus den Chefetagen der Branche, die selbst berühmt und respektiert wurden. Eine dieser Ausnahmen ist, wie heute bekannt wurde, am Sonntag gestorben. Seymour Stein war Präsident und Co-Gründer des Plattenlabels Sire Records. Er hat etliche Talente entdeckt und Karrieren beschleunigt, so die von Madonna, den Talking Heads und den Ramones, von The Cure, Depeche Mode und The Smiths. Zusammen mit dem Journalisten Robert Rottifer in London schauen wir zurück auf ein langes Produzentenleben, um das sich natürlich auch fantastische Anekdoten ranken. Schönen guten Abend, Herr Rottifer.
Ja, guten Abend. Ja.
Ein paar der größten Namen habe ich gerade genannt. Wurde Seymour Stein für dieses Gespür, Talente zu finden im Musikgeschäft, so ausnahmslos verehrt?
Ja, nicht nur. Also er war vor allem auch einer der Letzten in diesem Geschäft, deren Biografie einen roten Faden zieht, jetzt von der Anfangsphase wirklich des Rock'n'Roll über Punk und die Pop-Explosion jetzt der 80er Jahre bis hinein in die Welt von Indie und Alternative. Also geboren wurde er schon 1942 in Brooklyn als Seymour Steinbigel damals. Aber wie viele Juden im amerikanischen Showgeschäft hat er seinen Namen eben angepasst, da Stein gemacht. Und er hat schon als Teenager als Sommerjob in der Plattenfirma von James Brown gearbeitet. Sein erster Job nach der Schule war beim Billboard Magazine, wo er 1958 an der Einführung der Hot 100 beteiligt war. Also praktisch der Hitparade, wie wir sie kennen. Und 1966 hat er dann eben, wie Sie vorher erwähnt haben, mit dem Produzenten Richard Gotterer zusammen die Firma Sire Records gegründet, die unter anderem mit so Compilations mit dem Titel History of British Rock'n'Roll Geld aus Seymour Steins großer Leidenschaft, nämlich seiner Anglophilie, gemacht hat. Wobei es interessant ist, wie früh man damals schon von einer History gesprochen hat. Aber jedenfalls hat er dann immer neue Bands unter Vertrag genommen, auch seine Frau Linda hat in einem Club die Ramones entdeckt. Das war eine große Geschichte, ebenso wie die Talking Heads. Also er war nicht nur am Anfang des Punk dabei, sondern er war auch einer, der sich dann überlegt hat, wie es danach weitergehen sollte. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass Seymour Stein es war, der nach dem Vorbild der Nouvelle Vague im französischen Film dieses Schlagwort New Wave erfunden hat, das dann zum Beispiel auf eines seiner größten Signings, nämlich auf die Pretenders, angewendet wurde.
Sie haben eben gesagt, Robert Rottifer, er war anglophil, natürlich auch ein erfolgreicher amerikanischer Plattenboss. Kann man sagen, dass er britische Bands in den USA und damit ja auch in der ganzen Welt berühmt gemacht hat?
Ja, genau. Also das war vor allem in den 80er Jahren sein Geschäftsmodell, nachdem er vorgegangen ist. Also er ist nach London gefahren und hat dort die Independent-Szene abgegrast. Also er hat zum Beispiel einmal gesagt, die zwei Männer und die eine Frau am Verkaufspult des Rough Trade Record Shop nahe der Portobello Road, die seien sozusagen sein A&R, also sein Artist und Repertoire Personal gewesen. Wer von denen hat die ganzen Empfehlungen erhalten? Also er hat man auch gesagt, britische Bands mit derselben Leidenschaft gesammelt wie seine Art Dekomöbel, die ihm sehr wichtig waren. Und er hatte also tatsächlich eine große Sammlung britischer Bands angelegt. Also zum Beispiel At the Camera von Rough Trade geholt, Depeche Mode von Mute Records, also alles Bands, die eigentlich in Großbritannien schon entdeckt waren, aber die er sich auch in Amerika vorstellen konnte. New Order, zum Beispiel Echo and the Bunnymen, auch My Bloody Valentine, also durchaus auch ausgefallene Dinge, nicht nur Verkaufsschlager, aber eben vor allem auch aus dem Haus Rough Trade, die Smiths. Also Zimmer Stein fährt nach London, sieht die Smiths im Londoner ICA spielen, verliebt sich in das Bild dieses blumenwerfenden Morrissey und seines Gitarristen Johnny Marr und er verschafft den Smiths ihren ersten New Yorker Auftritt in der Danceteria und als Aufwärmakt tritt sein neuestes Signing auf, eine Frau mit dem eingängigen Pseudonym Madonna.
Madonna also als Vorband der Smiths, da stand sie ganz am Anfang ihrer Karriere, er hat sie unter Vertrag genommen. Sie hat heute in einem Posting auf Instagram Seymour Stein ihre ewige Dankbarkeit erklärt.
Ja, sie sagt, das hat ihr unfassbar viel bedeutet, dass er sie unterstützt hat, weil ihr jahrelang nur die Tür vor der Nase zugeworfen wurde. Und da gibt's eben auch diese Geschichte, dass Seymour Stein Madonna im Jahr 82 an sein Krankenbett zitiert hat. Er ist nämlich im Krankenhaus gelegen wegen eines Herzproblems und er hatte dort vom Bett aus ihren Deal versprochen und dieses Versprechen auch gehalten. Und der Rest war dann sozusagen Popgeschichte. Wobei Seymour Stein ja nicht nur einen Ruf jetzt als Weihnachtsmann gehabt hat, sondern er war ganz offensichtlich auch ein sehr harter Geschäftsmann, also einer, der gerne PopmusikerInnen zum Dinner eingeladen hat und ihnen ein Leben in Saus und Braus versprochen hat, um sie einzuwickeln und nicht immer dabei die besten Deals für sie rausgeholt hat. Also genau darüber gibt es übrigens sogar einen Song von der schottischen Band Belle and Sebastian, aus dem ich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet habe. Er heißt Seymour Stein, der Song, und das Textzitat daraus ist: Ich habe gehört, das Dinner ist gut gelaufen, du hast die Jacke von Chris gemocht, sie hat dich an Johnny erinnert. Also der Johnny, von dem da die Rede ist, ist Johnny Marr von den Smiths, und Stein, das ist so wie ein O-Ton aus dem Bewerbungsgespräch, lässt er irgendwie fallen, dass er die ganzen prominenten Leute, dass er diese Namen gemacht hat, und stellt damit der Band in Aussicht, dass sie auch so groß sein könnten wie einmal die Smiths. Ja? Also ein klassischer Plattenfirmen-Agententrick.
Ausschnitt aus dem Song Seymour Stein von der schottischen Band Belle and Sebastian. 1998 ist der herausgekommen. Die ließen sich also nicht vom Charme des Musikmanagers verführen.
Ja, offenbar nicht. Also dieser Song geht zurück auf ein Treffen, das schon früher stattgefunden hatte, Jahre davor. Wobei man ja dazu noch sagen muss, dass Seymour Stein tatsächlich wirklich ein glamouröser Mann war. Auch mit einem berühmten lexikalischen Gedächtnis für Songtexte. Also Musik war ihm wirklich wichtig. Und Musikkritiker und Autor John Savage hat auch heute in einem kleinen Nachruf auf Twitter gesagt, dass Seymour Stein, der sich 1977 von seiner Frau scheiden hat lassen und danach ein offen schwules Leben geführt hat, ein wahrer Gay Pioneer gewesen sei. Remember him for this, if nothing else, hat John Savage geschrieben.
Der US-amerikanische Musikmanager Seymour Stein ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Robert Rottifer, unser Korrespondent in London, hat dessen Leben für die Musik gewürdigt. Dafür besten Dank.
Danke ebenfalls.
24 Jahre lang hat der Österreicher Peter Weibel das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe geleitet. Er war von Anfang an dabei und hat mit seiner umtriebigen Begeisterungsfähigkeit und Kenntnis das ZKM zum weltweit berühmten Mekka der Medienkunst gemacht. Anfang März, wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag und seiner Verabschiedung in den Ruhestand, ist Peter Weibel überraschend gestorben. Heute ist nun der Brite Alistair Hudson offiziell als Nachfolger von Peter Weibel angetreten. Seine Wahl sorgte letzten Sommer für Überraschung, denn als ausgewiesenen Kenner der Medienkunstszene kannte man Hudson nicht. Zuletzt hatte er in Manchester die Städtische Kunstgalerie und ein zur Universität gehörendes Museum geleitet. Marie-Dominique Wetzel stellt uns den Chef des ZKM vor.
Seinen Amtsantritt am ZKM Karlsruhe hat sich Alistair Hudson anders vorgestellt. Er übernimmt ein Haus, das immer noch geschockt ist vom plötzlichen Tod des langjährigen wissenschaftlich-künstlerischen Leiters Peter Weibel. Alistair Hudson weiß um die besondere Situation.
A very sensitive moment to come in and Peter Weibel.
Es ist ein sehr sensibler Moment, hier einzusteigen. Peter Weibel war ein unglaublich wichtiger Teil des kulturellen Lebens. Nicht nur für Karlsruhe, sondern eben auch für die Kunstszene Europas und der ganzen Welt. Sein Tod ist ein sehr großer Verlust. Aber alles, was er hier geschaffen hat, ist Teil der DNA des ZKMs. Und das Beste, was wir tun können, ist, darauf aufzubauen und etwas Neues, Spannendes und Zukunftsorientiertes zu machen. Denn dafür ist dieser Ort gestaltet worden.
Alistair Hudson will den Neuanfang behutsam angehen. Zuerst einmal ist es ihm wichtig, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und die verschiedenen Abteilungen des ZKMs kennenzulernen. 1989 wurde es von Heinrich Klotz als digitales Bauhaus gegründet und ist seitdem nicht nur Ausstellungshaus, sondern auch Forschungsinstitut. Es hat außerdem ein großes Archiv, eine weltweit einmalige Restaurierungswerkstätte für antiquierte Videosysteme und eine bedeutende Medienkunstsammlung. Eine seiner ersten Ausstellungen wird sich wahrscheinlich um eben diese hauseigene Sammlung drehen, sagt Alistair Hudson. Ansonsten möchte er noch nicht viel über seine Pläne verraten. Er habe bewusst keinen Masterplan mitgebracht.
Ich weiß noch nicht, wie das ZKM in Zukunft aussehen wird. Ich will es auch noch gar nicht wissen. Das hängt von den Interessen der Leute ab, von den gesellschaftspolitischen Entwicklungen, technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen, von den kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen. Es ist sehr wichtig, dass wir auf diese weltweiten Entwicklungen reagieren und nicht ein Programm vorgeben, das auf unserer persönlichen Agenda basiert.
Personal agendas.
Viele waren erstaunt, als Alistair Hudson im vergangenen Sommer zum Nachfolger von Peter Weibel ernannt wurde. Alistair Hudson hat nach seinem Studium der Kunstgeschichte in der Londoner Anthony Dorfey Gallery gearbeitet, die unter anderem Beuys und Gerhard Richter in Großbritannien vertreten hat. Er war in der Jury des Turner-Preises, Kurator der Sammlung der britischen Regierung sowie Vizedirektor von Grisdale Arts, einem Künstlerprogramm im Lake District. Zuletzt war der 53-Jährige in Manchester, Direktor der städtischen Art Gallery und des dortigen Whitworth Museums, das der Universität angegliedert ist und kunst- und kulturhistorische Sammlungen besitzt. Häuser, die weder in Größe noch Ausrichtung mit dem ZKM Karlsruhe vergleichbar sind. Aber Alistair Hudson verweist darauf, dass er bei all seinen bisherigen Tätigkeiten immer offen für Neues war. Entscheidend sei für ihn, Kunst als etwas zu begreifen, was für die Gesellschaft einen Nutzen hat. Er sei ein Verfechter des Useful Museum.
The question I always ask the most is, what's it for?
Die Frage, die mich am meisten interessiert, ist, wozu dient das? Was ist das Ziel, der Zweck? Warum gibt es diesen Ort? Warum sollte die Gemeinschaft dafür Geld bezahlen? Die Mission einer Institution wie das ZKM sollte sein, eine Welt zu bauen, in der wir leben wollen, eine gute Welt.
Dass Alistair Hudson dabei auch vor unbequemen politischen Debatten nicht zurückschreckt, hat sich 2021 gezeigt. An seiner letzten Wirkungsstätte, der Whitworth Art Gallery in Manchester, gab es eine hitzige Debatte um ein Kunstwerk der britischen Rechercheagentur Forensic Architecture. Die Arbeit Cloud Studies setzt sich mit den ökologischen Auswirkungen staatlicher Gewalt auseinander, zum Beispiel in Syrien, den USA oder auch in Palästina. Die Vereinigung der UK Lawyers for Israel bezeichnete den Begleittext zu dem Kunstwerk als israelfeindlich. Alistair Hudson geriet unter Druck. Allen Angriffen zum Trotz habe er es als seine Aufgabe verstanden, den unterschiedlichen Meinungen in seinem Museum eine Diskussionsplattform zu bieten und der Debatte nicht aus dem Weg zu gehen. Ironie des Schicksals, das Kunstwerk war im Auftrag des ZKM erarbeitet worden und dort bereits 2020 zu sehen. In Critical Zones, Horizonte einer neuen Erdpolitik. Eine der erfolgreichen und visionären Ausstellungen, die Peter Weibel im ZKM realisiert hat. Große Fußstapfen und ein gewichtiges Erbe. Man darf gespannt darauf sein, wie sein Nachfolger Alistair Hudson den Neuanfang am ZKM gestalten wird.
Am Karlsruher Zentrum für Kunst und Medium beginnt mit dem Amtsantritt von Alistair Hudson wohl eine neue Zeit. Dominik Wetzel hat mit dem britischen Kurator gesprochen. In Konzertsälen und Hallen, in Theater- und Opernhäusern kommen große Menschenmengen zusammen. Aufführungen können den Puls schon mal hochtreiben. Was passiert aber, wenn jemand umkippt ohnmächtig wird oder zwischen den Stuhlreihen ins Stolpern gerät, sich den Arm staucht oder das Bein bricht. Dann muss ein Arzt oder eine Ärztin ran, möglichst schnell. Axel Othmer ist Kinderarzt in Hamburg und im Nebenberuf ehrenamtlicher Theaterarzt. Guten Abend, Herr Othmer.
Hallo, guten Abend, Frau Brinkmann.
Wie sind Sie zu diesem ungewöhnlichen Zweitberuf gekommen?
Ach, ich habe schon lange eine Leidenschaft fürs Theater. Als Schüler habe ich sogar selbst Theater gespielt und dann waren wir eine Gruppe, die zum Studium hin weitergemacht hat einfach. Und dann, Sie haben es ja gesagt und es ist ja das Thema, ich bin Arzt und dann am Ende des Studiums der Einstieg in den Arztberuf lässt einem da nicht mehr so viel Zeit für so ein Hobby. Aber abends noch ins Theater gehen, dafür ist dann irgendwie doch noch Zeit gewesen und so habe ich dann sozusagen meine aktives Theaterinteresse in ein passives Interesse umgewandelt und wusste, dass man hier in Hamburg sich da melden kann beim Bühnenverein, der das so verteilt und habe ich mich da angemeldet und da ist es recht unkompliziert. Dann wird man eingeteilt und kann dann als Theaterarzt in so 10, 11 Bühnen hier in Hamburg seinen Dienst verrichten.
Und an welcher Bühne sind Sie am häufigsten?
Ich bin am allerhäufigsten am Schauspielhaus. Also ich mache das seit 2001 und 2002, 2003. Da hat sich's mal durch einen Zufall ergeben. Da hatte ich als so ganz regulärer Theaterarzt ein paar gute, hilfreiche Einsätze dort und habe da auch mal eine Schauspielerin so weit helfen können, dass da eine Vorstellung laufen konnte, die sonst abgesagt worden wäre. Und zu der Zeit haben die einen Arzt oder eine Ärztin gesucht, der da regelhaft die Premieren betreut. Und dann ist da zufällig, haben die da vom Betriebsbüro sich erkundigt und dann haben sie meinen Namen offenbar gehört. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da einfach immer bei den Premieren den Theaterarztdienst zu machen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ihr wollt, komme ich auch zu den Generalproben. Aber dann haben die gesagt, nee, Premieren, das reicht schon völlig aus. Und seitdem mache ich das jetzt fast schon über 20 Jahre. Also da bin ich wirklich am häufigsten.
Also sind Sie der Premierenarzt. An den anderen Abenden des üblichen Spielbetriebs sind da auch Ärzte oder Ärztinnen im Publikum?
Ja, da ist jeden Abend ein Arzt im Publikum. Mhm.
Und Sie, haben Sie als Theaterarzt einen festen Platz im Saal, etwa in der letzten Reihe, links oder rechts außen?
Ja, genau so ist das. Tatsächlich, das ist auch an allen Theatern so, wo ich auch so im Rahmen von Festivals auch mal Einsätze hatte. Das ist immer der gleiche Platz. Und bei mir im Schauspielhaus, jetzt ist das die Reihe 12, links außen. Da sind zwei Plätze für mich reserviert, weil man auch immer noch eine Begleitung mitbringen darf.
Und wo stellen Sie Ihre Tasche hin?
Die steht bei Cecilia an der Garderobe.
Und das ist eine Tasche gefüllt mit Notfallmedikamenten, nehme ich an.
Genau, Notfallmedikamenten und Instrumenten natürlich auch. Muss ich den Blutdruck messen oder meine Sauerstoffsättigung checken können. Und genau, das ist so mein Notfallkoffer. Ich mache auch so hausärztliche Notdienste und da ist der immer bestückt. Diagnostik und Therapie steckt da drin.
Wenn Sie dann ins Theater gehen, Herr Othmer, schauen Sie zuerst beim Schauspielensemble vorbei und erkundigen sich dort, ob alles in Ordnung ist und keiner schwächelt?
Also nicht regelhaft. Manchmal gibt's vorab tatsächlich so eine Info vom Schauspielhaus. Irgendwie, pass auf, kannst du noch mal gucken nach dem und dem. Oder es gibt vorher schon mal ein Telefonat oder eine Beratung. Oder es hat sich bei einer Probe schon abgezeichnet, dass da möglicherweise noch eine medizinische Hilfestellung nötig ist. Aber regelhaft nicht. Aber wenn ich da zum Premierendienst komme, dann sitze ich meistens unten in der Kantine, bin ich schon eine Stunde vorher da. Dann ist auch noch Zeit für Sprechstunde sozusagen. Und da begegnet man sich dann ohnehin manchmal den Schauspielern oder Schauspielerinnen vorab. Und gibt es dann toi, toi, toi oder eben so einen Bleib-gesund-Wunsch.
Genau. Ich habe einmal gelesen, dass Opernsänger in der Regel recht nervös sind. Auch das Einsingen kann man sich ja vorstellen, bindet schon Kraft. Sind Schauspieler und Schauspielerinnen da eher gelassen oder haben sie auch schon mal ein paar Hypochonder beruhigen müssen?
Ja. Also die sind natürlich nicht ganz so auf dieses eine Organ, die Stimme, die so funktionieren muss. Die Schauspieler agieren ja in vielen Qualitäten, aber trotzdem eine gewisse Hypochondrie und natürlich sowieso das normale gute Lampenfieber, erst recht vor Premieren, das gehört schon dazu. Also gelegentlich mal kommt das auch vor, dass man mal einen Impuls runter sprechen muss.
Wenn Sie dann im Saal in der 12. Reihe sitzen und der Saal sich nach und nach füllt, geht Ihr Blick dann, ich möchte fast sagen, automatisch nochmal alle Reihen durch?
Ja, das kann ich nicht abstreiten. Also tatsächlich, ich gucke mich schon so ein bisschen um. Und ich auch während der Vorstellung, wenn es mal irgendwo ein bisschen unruhig wird, gucke ich tatsächlich, ob es sich da vielleicht andeutet, dass da irgendwo jemand das Bewusstsein verloren hat oder was auch immer mal so passieren kann.
Haben Sie denn schon Notfälle erlebt?
Ja, sicher, in den 20 Jahren, klar, da kommt dann doch schon ein bisschen was zusammen. Aber viel ist es nicht. Also mein Dienst ist eigentlich eher so, da zu sein und wenn was passiert, dann zu agieren.
Wenn Sie nach einem Theaterabend am nächsten Morgen wieder in Ihre Kinderarztpraxis gehen, nehmen Sie dann etwas mit aus der einen Welt in die andere?
Ja, also ich habe ja tatsächlich sowieso, wenn ein Theaterabend gut gelaufen ist, einen minimal veränderten oder auch vielleicht einen besseren oder einen schöneren Blick auf die Gesellschaft, den nehme ich dann mit eigentlich in den Betrieb. Und das Spielerische sowieso natürlich mit den Kindern. Ich muss mir ja bei den Kindern, ganz ähnlich wie Sie das vorhin meinten, mit den Schauspielern, mit den Kindern, da muss ich mich ja auch spielerisch und fröhlich dem kindlichen Gemüt nähern und das vielleicht auch bei den Schauspielern so.
Ein schöner Beruf ist das. Ehrenamtlicher Theaterarzt. Mhm. Axel Othmar in Hamburg übt dieses Metier aus. Ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihren Zweitberuf so schön geschildert haben.
Und ja, herzlich gern.
Gruß noch nach Hamburg. Das Engagement als Theaterarzt gehört für uns zur Kategorie der verborgenen Berufe. Und weil es davon einige gibt, sprechen wir in Fazit in den nächsten Tagen mit Leuten, die eher im Hintergrund für die Kultur arbeiten. Und morgen hören Sie bei uns dann eine Theaterplastikerin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter für uns vorbereitet.
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat bislang Schäden in Höhe von 2,4 Milliarden Euro am Kulturerbe des Landes verursacht. Etwa 248 Monumente seien beschädigt, einige davon komplett zerstört worden. Das teilte die UN-Kulturorganisation UNESCO anlässlich des Ukraine-Besuchs ihrer Generaldirektorin Audrey Azoulay mit. Die russische Invasion habe zudem den kulturellen Teil der Wirtschaft komplett zum Erliegen gebracht. Im Bereich von Unterhaltung, Kunst und Tourismus beliefen sich die Verluste auf fast 14 Milliarden Euro. Azoulay sagte der Regierung in Kiew Unterstützung bei der Entwicklung eines Wiederaufbauplans für den Kultursektor zu. Das Wohnhaus des französischen Sängers Serge Gainsbourg wird im September der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gainsbourg ist vor allem für sein Musikstück Je t'aime moi non plus bekannt. Er lebte 22 Jahre lang bis zu seinem Tod 1991 in demselben Haus in Paris. Nach und nach füllte er es mit zahlreichen Musikinstrumenten, Erinnerungsstücken und Sammelobjekten. Seine Tochter Charlotte Gainsbourg sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Haus zeichne das Leben ihres Vaters durch seine Werke und seine Sammlung nach. Die Lyrikerin Judith Zander ist mit dem Peter-Huchel-Preis 2023 ausgezeichnet worden. Der jetzt prämierte Gedichtband »Im Ländchen, im Sommer, im Winter zur See« ist bereits ihr dritter. Marie-Dominique Wetzel.
Außerdem sind von ihr bisher drei Romane erschienen. Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit ist sie außerdem als Übersetzerin tätig. Die Jury würdigte die hohe Musikalität ihrer Gedichte und verwies darauf, dass ihre Liebes- und Naturgedichte immer auch in einem politischen Zusammenhang stehen.
Der Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik wird in diesem Jahr zum 40. Mal verliehen. Aus diesem Anlass haben die beiden Preisstifter, der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg, das Preisgeld von bisher 10.000 Euro auf 15.000 Euro erhöht. Der Intendant Bernd Schmidt bleibt an der Spitze des Friedrichstadtpalastes in Berlin. Der Aufsichtsrat habe die Vertragslaufzeit auf Vorschlag von Kultursenator Klaus Lederer einstimmig bis 2029 verlängert, hieß es in einer Mitteilung. Der 59 Jahre alte Kulturmanager ist seit 2007 Intendant und Alleingeschäftsführer des Revue-Theaters im Berliner Stadtteil Mitte. Der Friedrichstadtpalast gehört zu Europas meistbesuchten Varietébühnen.
Das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zeigt Werke international bekannter Künstler und Künstlerinnen. Es öffnet seine Räume aber auch für Kunstschaffende, die sich in Europa bzw. in Deutschland erst noch bekannt machen müssen. Das sind zum Beispiel 5 junge Männer aus Nigeria, die 2015 anfingen, mit ihren Handys Filme zu drehen. Lauter kleine Parodien auf die nigerianische Mainstream-Filmproduktion. Zwischen 2 und 15 Minuten lang. Weil die Gruppe, die sich The Critics Company nennt, ihre Filme auf YouTube eingestellt hat, wurde 2020 ein Hollywood-Produzent auf sie aufmerksam. Eine Einzelausstellung in einem Kunstmuseum zu bekommen, das ist für The Critics Company Neuland. Laura Helena Wurth war in Frankfurt im Zollamt, das zum Museum für Moderne Kunst gehört. The Critics Company stellt keine Objekte her, sondern sie macht Filme. Was für ein Raum wird dafür im Zollamt geschaffen?
Genau, also nur, dass man sich das erstmal vorstellen kann, wo man da eigentlich überhaupt hinkommt. Man kommt erstmal in so einen Vorraum, der ist komplett blutrot gestrichen, der Teppich ist rot und man wird wie in Watte gepackt in so einen sphärischen Sound, den wir uns vielleicht auch kurz anhören können. Und genau, also da wird man so eingebettet dann tatsächlich. Und an der Wand steht ein Gedicht, was eine befreundete Autorin von denen geschrieben hat, was mit den Worten endet: Wenn ihr nicht weitergehen wollt, steigt ihr irgendwann in die Gräber. Und das setzt so ein bisschen den Ton, so wie dieser ganze Raum da ist, um so ein bisschen den Ton zu setzen. Da sind Screens an den Seiten aufgebaut, wo immer eine Figur tanzt eigentlich in Schwarz-Weiß und darunter sind wie so kleine Exzerpte Hinweise auf den Raub der Benin-Bronzen und auch auf den Raub anderer Artefakte durch die Engländer in Nigeria. Und dann geht man in den hinteren Raum, wo der eigentliche Film läuft. Der heißt One Can Only Hope and Wonder. Es ist ein 9-minütiger Film, in dem sich so eine quasi gottähnliche Entität, gespielt von einem jungen Mann, ja, auf eine Reise begibt. Also der verlässt sein Dorf, dann beten ihn Leute an und dann kehrt er irgendwann zurück, ist aber tot. Also es ist wie so eine quasi Erlösergeschichte, die da eigentlich erzählt wird, die aber auch ganz stark mit Sprache spielt. Eine Frau erzählt dort ein Gedicht auf Yoruba, was eine der Sprachen in Nigeria ist. Es gibt über 200 Sprachen eigentlich und da spielen die so ganz viel mit und genau.
Wie ist denn diese Ausstellung zustande gekommen?
Ja, man muss sich das fragen. Die machen ja bislang eigentlich Kurzfilme, die sie auf YouTube stellen, eigentlich so Sci-Fi- und Abenteuerfilme, die sie eben mit ihren Handys aufgenommen haben. Und irgendwie ist es dann passiert, dass 2021 einer der Kuratoren der Athen-Biennale auf die aufmerksam geworden ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich über YouTube. Und hat die Arbeit auf der Athen-Biennale ausgestellt. Da habe ich die auch zum ersten Mal gesehen. Aber eben auch Susanne Pfeffer, die Direktorin des MMK. Und daraufhin hat sie sie eingeladen, dort eine Arbeit zu machen. Und auf der Athen-Biennale ist das so total rausgestochen. Da gab es ganz viel so seltsame Post-Internet-Art, mit der man wenig anfangen konnte. Und dann hat man dort einen Film gehabt, da ging es um einen Doppelgänger, der von Aliens entführt wird und ausgetauscht wird von jemand anderem. Das war wahnsinnig was anderes und man hat eben diese ganz jungen Menschen gesehen, die einfach mithilfe von der Technik, mit der sie aufgewachsen sind, ihre eigenen Geschichten erzählt haben. Und das war sehr faszinierend.
Ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Company aus 5 jungen Männern besteht. Wie haben die sich denn gefunden und beschäftigen sie sich noch mit anderen Dingen als mit Film?
Ja, tun sie tatsächlich. Also 3 von ihnen studieren. Einer studiert Mikrobiologie, einer Linguistik, ein anderer Theater. Für die Eltern, wie sie sagen, haben sie auch ein bisschen gelacht dabei. Und die kennen sich alle schon sehr lange, sind alle miteinander verwandt, sind entweder Brüder oder Cousins. Aber da ist eben immer das ganze Netzwerk auch integriert. Sie haben als Jugendliche eben angefangen, Filme zu machen in Kaduna. Das ist die Nachbarschaft oder beziehungsweise auch die Stadt, in der sie leben. Als eben, wie schon eingangs gesagt, als so eine Antwort auf diese riesige Filmproduktion Nollywood. Und eigentlich haben sie eben immer diese Sci-Fi-Geschichten gemacht, die trotzdem ganz eng mit ihrer eigenen Geschichte und ihrer Sprache verwoben sind.
Also wenn Sie sonst Sci-Fi- und Abenteuer-Genre-Geschichten gemacht haben, welche Rolle spielt dann die Restitution von Kunstgütern im Film?
Genau, also das Thema Restitution war eigentlich gar nicht so richtig ihr Thema, aber sie haben mit einem befreundeten Künstler gesprochen, was sie dort im MMK machen sollen, weil sie quasi eine carte blanche bekommen haben. Und Godwin Gaza Josiah hat das dann so erklärt.
I feel like, you know,
es fühlte sich an wie eine Geschichte, die wir erzählen müssten. Aber jetzt ist das Problem, dass wir nichts über diese Geschichte wissen. Also haben wir uns auf die Suche nach größeren Geschichten rund um die Restitution gemacht. Denn wir wollten die Stimme sein, die die Geschichte erzählt, die niemand erzählen will.
Anstatt genau zu erzählen, wie die Geschichte dieser Raubkunst vonstatten ging und zu fordern, was man dort machen könnte, haben sie sich überlegt, dass sie sich auf die Suche nach größeren Geschichten machen und eigentlich auf die Suche nach dem, was es für sie bedeutet, ohne diese Artefakte aufzuwachsen und wie man eine Geschichte schreiben und weiterschreiben kann, wenn man sich nicht auf Artefakte beziehen kann und wenn die Sprachen auch langsam verschwinden, die dort sind. Also das ist wirklich so ein ganz komplexes Thema, was sie dort angegangen sind, aber von der anderen Seite, weil wir ja aus Deutschland eigentlich immer über die Artefakte gehen und sie gehen eigentlich über eine Leerstelle, die sie dort erzählen. Und das ist eigentlich auch schon wieder Science Fiction.
The Critics arbeiten ja sehr wahrscheinlich schon an neuen Projekten. Was haben Sie als nächstes vor?
Also Sie haben so ein bisschen verhalten im Gespräch gesagt, dass es wahrscheinlich mal länger wird. Auf die Frage, ob es mal länger als 15 Minuten wird, konnte man schon durchhören, dass Sie an einem Spielfilm arbeiten. Und ja, da muss man mal gucken, ob der auf YouTube zu sehen ist oder man dafür dann vielleicht schon ins Kino gehen muss oder zu Netflix. Sie haben jetzt eben mit Morgan Freeman einen Produktionsvertrag auch unterschrieben. Wer weiß, was da noch passiert. Aber ansonsten kann ich jedem auch empfehlen, auf Instagram deren Aktivitäten zu verfolgen. Da laden die jeden Tag hoch, was sie so tun. Und das ist ein ganz schöner Blick auf die Welt.
Und den Alltag von The Critics Company. One Can Only Hope and Wonder, das ist der Titel des Films, den die Critics Company aus Nigeria ins Zentrum ihrer ersten Einzelausstellung setzt. Zu sehen ist sie im Zollamt, einem Raum, der zum Museum für Moderne Kunst in Frankfurt gehört. Laura Helena Wurth war für Fazit dort. Serienfans sind gut dran, denn das Angebot ist inzwischen sehr, sehr groß. Allein in den USA liefen im vergangenen Jahr fast 600 Serien an. Rechnet man die in anderen Sprachen als Englisch produzierten Staffeln mit, schnellt die Zahl weiter hoch. Es gibt wirklich für jeden Geschmack etwas, aber eben auch Serien, die man nicht auslassen sollte. Succession gehört dazu. Gerade ist die vierte und letzte Staffel gestartet. Und damit endet eine Ära. Mehr dazu von Simone Schlosser.
Es gibt sie doch noch, die klassische Dramaserie. Und ja, sie ist, was sie immer war, weiß, hetero und männlich. Aber eben auch klug, witzig und brillant gespielt. Die Rede ist von Succession, eine Art moderne Version von den Buddenbrooks, angelehnt an Rupert Murdoch und die Trumps. Und eine bitterböse Abrechnung mit dem existierenden Kapitalismus. Das Familienunternehmen in diesem Fall ist ein Medienimperium, geführt von einem boshaften Überpatriarchen, Logan Roy. Der ist mit seinen 80 plus eigentlich zu alt, kann aber nicht loslassen und macht sich stattdessen ein Spiel daraus, seine vier Kinder, drei Söhne, eine Tochter, gegeneinander auszuspielen. Und die machen bereitwillig mit. Eine toxische Familie par excellence. Aber was gibt es Unterhaltsameres, als einem Haufen reicher Arschlöcher dabei zuzusehen, wie sie sich selbst zerfleischen? Gut, storymäßig dreht sich die Serie im Kreis, eine Dauerschleife aus feindlichen Übernahmen, geplatzten Deals und angestrebten Fusionen. Wie im echten Kapitalismus eben. Nur, dass die Beteiligten sich dabei Wortduelle liefern, die so pointiert und witzig sind, dass man kaum hinterherkommt.
Ich übernehme und wir, also ihr zwei unter mir als Co-Vorsitzende?
Unter dir.
Aber, weißt schon, drei. Die macht euch drei.
Interessant.
Können wir uns das überlegen?
Ja, natürlich.
Hab's mir überlegt, fickte ich.
Succession ist eine Kunstform für sich. Halb Satire, halb Drama. Und längst auch über das Medium hinaus bekannt. Denn die besten Momente haben in drei Staffeln ein Twitter-Eigenleben entwickelt. Genauso wie ihr Style. Der Billionär-Borkor. Der langweilige Schick der Geldeliten. Einfarbige Schirmmützen ohne Logo, die mehrere hundert Dollar kosten, getönte Brillen, die nochmal doppelt so viel wert sind. Und plötzlich erscheint der eigene Instagram-Feed in ganz anderem Licht. Denn haben nicht auch hier die reichsten Influencerinnen, wie gerade im Zeitmagazin porträtiert, den langweiligsten Modegeschmack? Zumindest was die Geschichte angeht, könnte es jetzt zur vierten und letzten Staffel doch nochmal spannend werden. Denn zum ersten Mal arbeiten die Geschwister zusammen. Und die große Frage lautet, ziehen sie das bis zum Ende durch? Für ihr Wohlbefinden ist es ihnen zu wünschen. Für alle anderen macht es keinen Unterschied. Denn der Narzissmus liegt in der Familie. Und das ist die vielleicht erschreckendste Erkenntnis der Serie. Mit ihrem kompletten Nihilismus trifft sie unsere Gegenwart besser als jede Dystopie.
Alles, was ich im Leben getan habe, habe ich für meine Kinder getan.
Und was fühlen wir, nachdem wir das gehört haben?
Ich habe es gehört.
Große Worte. Logan, haben Sie mal an die Möglichkeit gedacht, dass Ihre Kinder Angst vor Ihnen haben könnten?
Ach, hören Sie doch auf!
Früher hätte man Succession wohl noch für einige Staffeln durchgezogen. Jetzt machen die Erfinder schon nach 4 Staffeln Schluss. Und während die Dramaserien weniger werden, ist ein anderes Genre immer beliebter. Nennen wir es selbstreferenzielle Cringe-Comedy. Auch das ist vorwiegend weiß und männlich, ist sich dessen immerhin aber weitgehend bewusst. Neuestes und bestes Beispiel, die Serie Intimate. Das neue Projekt von den Zwillingen Emil und Oskar Belten und ihren Freunden. Die haben als Schauspieler in diversen Vorabendkrimis angefangen und sind zuletzt mit ihrer eigenen Serie bekannt geworden, die Discounter. Eine Impro-Serie, die komplett in einem Supermarkt spielt und bei der man sich permanent fremdschämt. Aber anders als sonst bei deutscher Comedy, nicht weil die Dialoge so schlecht sind, sondern weil sie gekonnt sämtliche Grenzen überschreitet. Diesmal spielen sie quasi sich selbst. 5 Männer Anfang 20, die in Hamburg leben und als Schauspieler arbeiten und von denen immerhin einer schwul ist. Wieder einmal fragt man sich in einer Tour, haben die das gerade wirklich getan? Etwa wenn einer der Zwillinge seinen eigenen Tod vortäuscht, um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, nach dem Motto, mach dich rar, bist du der Star, oder der andere beim Casting vorgibt, nicht binär zu sein, weil die Streamingdienste angeblich nur noch Minderheiten besetzen. Intimate ist eine Art Jerks, nur eben für die Gen Z. Aber anders als bei der Serie von Christian Ulmen beschränken sich die Macher nicht auf Sex und Fäkalhumor, sondern haben auch einen Blick für die wirklich wichtigen Themen. Apropos Streaming.
Ich mache jetzt einfach überhaupt gar keine Öffis mehr.
Ich mache jetzt nur noch Streaming.
Warum sind Streamer denn so viel geiler?
Leute, lasst euch das nicht einreden. Ja? Eure Agentin ist Boomer-Generation. Die Leute, die das gucken, sind Kriegsgeneration. Das ist vorbei.
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber das wissen auch die Macher von Intimate. Und so wird jeder Witz noch 2-mal weitergedreht, bis am Ende alle ihr Fett weg haben. Die Boomer, die Streamer und natürlich die Hauptfiguren. Davon gerne mehr. Aber nächstes Mal bitte dann mit Frauen.
Simone Schlosser hat 2 aktuelle Serien für uns eingeordnet. Succession kann man auf Sky sehen. Die deutsche Serie Intimate läuft auf dem Streamingdienst Join und ab Dienstagabend auf ProSieben. Und nun zur Kulturpresse vom Dienstag. Hans von Trotha hat sie gelesen.
In der Debatte, ob Wolfgang Köppens Roman Tauben im Gras von 1951 noch als Schullektüre geht, zitiert Jan Wiele in der FAZ interessante Begleitkommentare, so die seinerzeitige Rezension im eigenen Blatt, aber auch eine von Wiele sogenannte Triggerwarnung, die der Autor seinem Roman selbst beigab, in der es heißt, der Kopf sei von Hunger und Bombenknall noch etwas wirr gewesen, ehe Köppen registriere mit Bestürzung, dass sich Leser von dem Buch gekränkt fühlten. Er habe nur als Schriftsteller gehandelt und nach dem Vorbild von Georges Bernanos Noss das Leben in seinem Herzen gefiltert, um die geheime, mit Balsam und Gift erfüllte Essenz herauszuziehen. Dazu gleich mehr. Bleiben wir aber erst beim Literaturkanon, zu dem Marcel Rechanitzky Tauben im Gras definitiv rechnete. Einen anderen Kanon hat Nada Rose geschaffen. Sie ist 94. 80 von diesen 94 Jahren hat sie eine Liste der Bücher geführt, die sie gelesen hat. Es waren 1700. Christiane Lutz nennt es in der Süddeutschen das Dokument eines eigenwilligen Lebens über Kontinente, Sprachen und Konventionen hinweg. Vor ihrem Mann hat Nada Rose Bücher und Liste versteckt. Vor einigen Wochen übergab sie die Liste an ihren Enkel. Es ist womöglich das alleranalogste Dokument unserer Zeit. In der Welt ist es allerdings nur, weil der Enkel ein Foto davon auf Twitter teilte. Und, berichtet Christiane Lutz, Twitter flippte erwartungsgemäß aus vor Entzücken. Allerdings wissen wir nicht, ob der Twitter-Account von Nada Roses Enkel als verifiziert gelten kann. Der New York Times kann es nicht mehr, wie die Taz meldet, um hinzuzufügen, der entsprechende Twitter-Haken sei ohnehin wertlos geworden. Wo früher klar war, dass eine echte Person oder ein Unternehmen hinter den jeweiligen Accounts steckten, so die Taz, ist nun nicht mehr sicher, ob sie sich den Haken und die algorithmische Bevorzugung, die damit einhergeht, einfach nur gekauft haben. Ein User hatte darauf hingewiesen, dass die New York Times nicht mehr für einen Haken zahlen möchte. Daraufhin Twitter-Eigner Elon Musk: Oh, okay, dann nehmen wir ihn halt weg. Plus Kommentare wie: Die wahre Tragödie bei der New York Times sei, dass ihre Propaganda nicht mal interessant sei. Außerdem, so Musk, sei ihr Feed das Twitter-Äquivalent von Durchfall. Wer mag, kann das mit der neuen Twitter-Kommunikationsstrategie in Verbindung bringen. Presseanfragen werden nicht mehr von einem Kommunikationsteam beantwortet. Stattdessen, die Taz hat es ausprobiert, gibt es jetzt eine automatische Antwort, das Emoji eines Scheißhaufens. Dabei hat Twitter medienhistorisch längst mehr von einem Buch, als es Algorithmus ist. Und zwar seit es TikTok gibt, das jetzt auch die FAZ als das Online-Medium junger Leute ausgemacht hat. Warum, fragt das FAZ-Feuilleton bei Markus Bösch nach, Spezialist für Social-Media-Plattformen. TikTok, erklärt der, hat als erste Plattform einen 100%igen Fokus auf die algorithmische Verbreitung von Inhalten. Bei Twitter kann ich mir einen Account zulegen und irgendwelche Dinge mitteilen, das sieht nur leider niemand, wenn mir niemand folgt. Das ist die alte Plattformlogik. Bei TikTok kann ich einen Account anlegen und schon mein allererstes Video kann viral gehen. Vielstimmig nennen sie Köppens Roman Tauben im Gras. Wenn vielstimmig steigerbar wäre, dann wäre TikTok die äußerste Steigerungsform. Definitiv vielstimmig wird da die geheime, mit Balsam und Gift erfüllte Essenz des Lebens drastisch gezeigt. Zur Erinnerung, das ist Wolfgang Köppen über Wolfgang Köppen, zu dessen Tauben im Gras Jan Wielen der FAZ meint, es schildert Bewusstseinsinhalte mit den Mitteln der literarischen Moderne, etwa der erlebten Rede. Die Leser erfahren, was Romanfiguren über schwarze Soldaten denken, über Juden, über die Körper und Gesichter ihrer Zeitgenossen, über Mode und Sex. Wenn das wer, streiche Leser, setze User, über TikTok schriebe, es würde keiner widersprechen.
Hans von Trotha nach der Lektüre der Feuilletons vom 4. April. Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.